Wir sind in Sprüche 6. Und wir lesen in Sprüche 6, Vers ab Vers 12. Ein ruchloser Mensch, ein heilloser Mann ist, wer umhergeht mit Falschheit im Mund, wer zuzwinkert mit seinen Augen, ein Zeichen gibt mit seinen Füßen, einen Hinweis mit seinen Fingern, wer Verkehrtheit trägt in seinem Herzen, Böses schmiedet zu aller Zeit, freien Lauf lässt dem Zank. Darum kommt plötzlich sein Unglück, im Nu wird er zerschmettert ohne Heilung. Sechs Dinge sind es, die dem Herrn verhasst sind, und sieben sind seiner Seele ein Greuel. Stolze Augen, falsche Zunge und Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das heillose Anschläge schmiedet, Füße, die eilig dem Bösen nachlaufen, wer Lügen vorbringt als falscher Zeuge und wer freien Lauf lässt dem Zank zwischen Brüdern. Wir beten kurz. Vater, wir bitten dich, dass du dein Wort segnest und ja zu unseren Herzen sprichst. Ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und ja, dass dein Wort Kraft hat, uns zu retten, uns selig zu machen. Danke, dass dein Wort dich bezeugt, deinen Rettungswillen, dass dein Wort ja wirklich Heilung bringt. Und danke, dass du dich uns offenbart hast und bitte segne die Zeit, hilf du uns zu hören auf das, was du uns zu sagen hast. Amen. Salomo hat dieses Buch der Sprichwörter geschrieben und am Anfang in den ersten Kapiteln sehen wir, wie der Vater immer wieder zum Sohn spricht und verschiedene Ermahnungen, verschiedene Unterweisungen, Ermutigungen, auf ganz verschiedene Arten und Weisen versucht, das Herz des Kindes zu erreichen und zu erziehen. Dieser Abschnitt, den wir jetzt gerade gelesen haben, der zeichnet sich aus durch seine Form auch. Es ist eben wie so ein Sprichwort. Und es gibt verschiedene Worte von Sprichworten, Sprichwörtern. Ab Kapitel 10 sehen wir dann sehr häufig die eine Form, nämlich einfach nur ein Vers, der meistens aus zwei Teilen besteht, die sich in irgendeiner Weise gegenüberstehen. Man nennt das im Hebräischen Parallelismus. Das heißt, zwei Aussagen werden zusammengepackt, die entweder sich ergänzen, die sich gegenseitig erklären oder die vielleicht auch einen Gegensatz formulieren. Hier haben wir eine Form, die etwas seltener vorkommt und ganz deutlich ausgedrückt ist, sind das in Vers 16. Sechs Dinge sind es und sieben. Also das heißt, hier werden sechs Dinge aufgezählt, die unter einem Oberthema zusammengefasst sind. Und um das Ganze zu vervollständigen, weil sieben die Zahl der Vollkommenheit ist, wird noch ein siebtes hinzugefügt und findet im Grunde im siebten auch seinen Abschluss oder seinen Höhepunkt. Und hier sind zwei solcher Sechser, sechs plus eins, also siebener Reihen zusammengefügt, die auch noch zusätzlich etwas Gemeinsames haben. Nämlich sie sind in Bildsprache formuliert und sie zeigen uns ein Bild, nämlich den menschlichen Körper. Den menschlichen Körper mit seinen verschiedenen Gliedern. Am Anfang steht in Vers 12, ein ruchloser Mensch, ein heilloser Mann ist. Und dann werden, wie gesagt, sieben Dinge aufgezählt, die diesen Menschen auszeichnen oder diesen Mann. Zuerst gehen wir auf diese Worte hier ein. Ruchlos, das ist irgendwie so ein altertümliches Wort. Ich weiß nicht, wer das von uns überhaupt in seinem Sprachgebrauch verwendet. Gibt es irgendwen, der das Wort ruchlos verwendet? Ja, du, ruchlos, okay. Es ist damit nicht gemeint geruchslos irgendwie. Also, dass der Mensch nicht riechen kann. Nein, das Wort ruchlos ist, wie gesagt, ein altertümliches Wort, was eigentlich gewissenlos, skrupellos, gemein bedeutet. Das hebräische Original hier, was hier steht, ist ein ganz interessantes Wort, was hier steht. Das steht nämlich Belial. Belial. Und dieser Mensch, der Belial ist, ist eigentlich, oder das, die Grundbedeutung dieses Wortes bedeutet, es ist Nichtsnutz. Denn der ist zu nichts Gutem Nutze. Der hilft nicht. Er ist ein Nichtsnutz. Aus seinem Leben kannst du keinen Nutzen ziehen, kann Gott keinen Nutzen ziehen. Er ist fruchtlos, wenn man das noch ein bisschen weiter spinnen will. Aus seinem Leben kommt keine gute Frucht. Und das ist das, wonach Gott sucht. Wir sehen das bei Jesus. Er geht zu diesem Baum, als er in Jerusalem war, zu diesem Feigenbaum. Und was sucht er? Er sucht Frucht und findet keine. Und als er keine Frucht findet, verflucht er den Feigenbaum und er verdorrt. Er sagt es in diesem Gleichnis von dem Weingärtner, der einen Feigenbaum in seinem Garten, oder ein Weinbergbesitzer, der einen Baum in seinem Feigenbaum in seinem Garten, in seinem Weingarten hatte. Und er hat keine Frucht gebracht. Und er hat zu seinem Weingärtner gesagt, hau den Feigenbaum ab, der bringt keine Frucht. Was soll er der Erde, was soll er die Kraft daraus ziehen und bringt keine Frucht? Es brauchen die Weinstöcke, die Frucht bringen. Sagt der Weingärtner, hab noch mal Geduld, ich will mich noch mal ein Jahr um diesen Baum kümmern. Ich will ihn düngen, ich will mich richtig gut um ihn kümmern, und dann, wenn er dann Frucht bringt, dann ist gut, oder? Und wenn er keine Frucht bringt, dann magst du ihn abhauen. Aber Gott sucht Frucht. Jesus sagt es auch in dem Gleichnis über den Weinstock und die Reben in Johannes 15. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Jede Rebe, die nicht Frucht bringt, die wird weggenommen. Die verdorrt und wird ins Feuer geworfen. Aber die Rebe, die gute Frucht bringt, die wird gereinigt, dass sie noch mehr Frucht bringt. Fruchtloses Leben, ein fruchtloses Leben, ein Leben, woraus nichts Gutes entsteht. Das ist damit gemeint, mit diesen Menschen hier. Ein Mensch, aus dem nichts Gutes heraus entsteht. Da ist keine Frucht da. Keine gute Frucht. Und wer bestimmt oder wer sagt uns, was gute Frucht ist? Nicht wir selbst. Wir können uns nicht selbst rechtfertigen. Wir können nicht sagen, ja, das und das und das sind ja auch meine guten Früchte, oder? Wenn wir so vor Gott kommen werden, da werden wir nicht bestehen können. Derjenige, der bestimmt, was gute Frucht in unserem Leben ist, ist das der Herr. Derjenige, der uns gepflanzt hat, und derjenige, der erwartet, dass bestimmte Frucht aus unserem Leben heraus entsteht. Er hat uns geschaffen, und das steht auch in Epheser 2, Vers 10. Wir sind in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, dass wir darin wandeln sollen. Hier geht es also um einen Menschen, der nichts nützlich ist, nichts würdig, fruchtlos, fleischlich, wie Paulus das ausdrückt. Sein Leben ist eben nicht auferbauend, sondern zerstörerisch. Belial. Das wird oft, findet man öfter im Alten Testament, dass Menschen als Söhne des Belial bezeichnet werden. Söhne des Bösen, Söhne des Nichtsnutzigen, der Gottlosigkeit, Männer des Bösen. Belial wird aber im Neuen Testament dann auch verwendet in einer Stelle, 2. Korinther 6, Vers 15, als Name für den Satan. Er ist es genau, der nichts Nutze ist, der nicht hilft im göttlichen Sinne. Das Gegenteil ist der Helfer, der Retter. Das ist der, der hilft. Der rettet. Jeschua, der Helfer, der Retter, Gott. Das ist das Gegenteil davon. Dieses andere Wort hier heißt heillos. Und es bedeutet sehr schlimm. Gottlos, nichtswürdig, abscheulich, ist also ein ähnlich verwandtes Wort. Geht einher mit Bosheit, Ungerechtigkeit, Unheil. Gott spricht hier über so einen Mann, über so einen Menschen. Stellt uns diesen Menschen vor, mit seinen Gliedern. Und da werden uns diese verschiedenen Körperteile vorgestellt. Von Vers 12 an fängt es an mit dem Mund. Dann kommen die Augen dran, die Füße, die Finger, das Herz. Im ersten Teil fehlt im Grunde ein sechstes Körperteil. Da wird dann gesagt, Böses schmiedet er zu aller Zeit. Und als siebtes wird dann zusammengefasst oder wird sozusagen auf den Punkt gebracht, dass es sozusagen das Ziel dieser siebener Reihe freien Lauf lässt er dem Zank. Interessanterweise bei der zweiten Folge auch in Vers 19 am Ende ist auch das siebte, wer freien Lauf lässt dem Zank zwischen Brüdern. Sehen wir uns diese Körperteile an. Mund, Augen, Füße, Finger, Herz. In der zweiten Folge sind es, Vers 17, Augen, die Zunge, die Hände, ein Herz, die Füße. Und dann auch dieses Wort in Vers 19, wer Lügen vorbringt als falscher Zeuge. In wörtlich steht da, wer Lügen schnaubt, ausschnaubt. Im Grunde ist hier indirekt die Nase auch angesprochen. Genau. Und Gott hat uns wunderbar gemacht. Das sagt David im Psalm 139. Wunderbar bin ich gemacht. Und wenn du anfängst, über deinen Körper nachzudenken, einfach mal ein bisschen Zeit dir nimmst, dein Körper, deine Körperteile, deine Finger zum Beispiel, dir zu betrachten und zu überlegen, wie funktionieren die eigentlich? Was tun die so? Alleine wenn du die menschliche Hand dir betrachtest, wie wunderbar sie gemacht ist, was wir mit der Hand machen können, ne? Wie außergewöhnlich das auch innerhalb der Schöpfung ist. Was für Befähigung wir dadurch haben, dass wir so eine Hand haben, wie wir sie haben. Mit dem Daumen. Ne? Ja, Nase pupeln kann man auch, das stimmt, Thomas, aber ja, ich höre alles. Man kann eine Menge mit seinen Händen, mit seinen Fingern machen. Wenn wir das Auge betrachten, wie wunderbar es aufgebaut ist, wie das funktioniert, dass durch diese kleine Öffnung kommt das Licht hinein Und in mir entsteht ein Bild von dem, was um mich herum ist. Na? Wie wunderbar ist das? Der Mund, die Zunge, was ich alles damit tun kann. Ich kann sprechen. Überhaupt diese Tatsache, dass ich Worte formulieren kann und dadurch Gedanken, die ich in meinem Innern habe, in meinem Kopf habe, zu euch rüber transportieren kann. Und ihr könnt diese Gedanken dann nachverfolgen. Also all solche Wunderwerke, die Gott getan hat. Gott hat ein großes Wunder getan in der Schöpfung, indem er uns geschaffen hat und wir uns geschaffen hat mit all diesen verschiedenen Fähigkeiten, mit all diesen Körperteilen und Gliedern, die wunderbar funktionieren und auch wunderbar miteinander harmonieren. Wie wunderbar ist es, wenn ich morgens, ne, wenn ich dann meine Teetasse in die Hand nehme und sie dann zum Mund führe und dann der warme Tee sich ergießt in meinen Mundraum und dann hineinkommt in meinen Körper. Wie wunderbar funktioniert das alles miteinander? Peter hat heute Morgen gesagt, wie selbstverständlich wir viele Wunder nehmen. Genau das ist es. Wir nehmen das für völlig selbstverständlich, dass alles so funktioniert. Erst wenn es nicht mehr ordentlich funktioniert, dann sind wir uns plötzlich dessen bewusst. Solange es uns gut geht, denken wir da nicht viel drüber nach. Geschweige denn, danken wir unserem Schöpfer dafür. Mund, Auge, Hände, Füße. Die Füße. Auch ein filigranes Werk. Sehr, sehr filigran gearbeitet. Und wie wunderbar können wir damit agieren? Wie können wir damit laufen? Gehen, Tore schießen, ja, wenn man es denn kann. Auch die Nase ist durchaus hilfreich. Und dann das Herz. Und natürlich ist hier, wenn hier vom Herzen gesprochen ist, nicht die Pumpe gemeint, sondern tatsächlich das Innerste des Menschen. Ja, ein Stück weit seine Seele ist damit angesprochen. All das ist so komplex und so wunderbar gemacht und so vielfältig einsetzbar. Und das ist es. Es geht um die Frage, dieses Geschenk, was ich von Gott bekommen habe, meinen Körper, den er gemacht hat und den er erhält. Denn nicht ich bin es, der mich am Leben erhält. Ich sage nicht ständig, Pumpe, schön pumpen, gleichmäßig, ne? Immer in derselben Frequenz. Ich sage nicht, okay, Atem, ne? Immer schön ein, aus. Wenn ich das die ganze Zeit machen würde, dann könnte ich ja nichts anderes machen, ne? Gott schenkt, dass das automatisch funktioniert. Aber dieses Automatische zeigt uns die Bibel eigentlich, dass das Gottes fortwährendes schöpferisches Wirken in mir, in uns ist. Er ist die Quelle des Lebens. Aus ihm quillt das Leben. Dass ich lebe, ist etwas, was sein Wirken ist, fortwährend. Er wirkt in der Gegenwart. Du lebst nicht ohne Gott. Wenn er dir den Lebensatem nimmt, dann stirbst du. Wir haben oft das Verständnis, dass Gott uns einmal geschaffen hat, so, und jetzt sind wir solo. Jetzt sind wir Menschen, wir funktionieren, wir leben jetzt. Und das ist eigentlich genauso verrückt, wie an die Evolution zu glauben. Tschack. Automatisch ist es da. Es funktioniert. In Wirklichkeit steckt da eine Lebenskraft dahinter. Etwas, was uns Leben gibt, was uns auch am Leben erhält. Und es ist nicht etwas, es ist jemand. Es ist der Schöpfer, unser Vater im Himmel. Er gibt uns Leben fortwährend, tagtäglich. Er hält unseren Atem, er hält unser Herz am Schlagen. Und es ist nicht so, dass er uns Leben gegeben hat und uns rausgesetzt hat in diese Welt und gesagt hat, so, jetzt seh mal zu, jetzt mach mal. Nein, er ist um uns, bei uns. In ihm leben und weben wir, sagt Paulus. Wir sind in Gott, ob wir das glauben oder nicht. Er hat uns Leben gegeben und er erhält unser Leben, ob wir das glauben oder nicht. Und wenn er seine Hand zurückzieht, dann vergehen wir. Und ganz schnell sind wir zerfallen, unsere Atome, die uns ausgemacht haben, unser Wesen, unseren Körper. Dann sind diese Finger nicht mehr. Dann ist dieses Auge nicht mehr. Dann ist dieser Mund nicht mehr. Sind diese Füße nicht mehr. Er hat es uns gegeben. Er ist unser Schöpfer. Er erhält es fortwährend. Und es ist ihm aber wichtig, so wie die Pflanze Frucht, sie ist geschaffen dazu, Frucht zu bringen. So sind auch wir geschaffen dazu, Frucht zu bringen. Es ist eben nicht egal, wie du deine Körperteile einsetzt, was du mit deiner Lebenszeit machst, sondern es kommt darauf an. Es ist wichtig. Es kommt alles darauf an. Denn hier steht in Vers 16, 6 Dinge sind es, die dem Herrn verhasst sind und 7, die sind seiner Seele ein Greuel. Und dann werden hier die Körperteile genannt. Gott hasst Augen. Er liebt Augen. Er hat sie uns geschaffen. Aber er hasst auch Augen, wenn sie falsch eingesetzt werden. Wenn sie unter falscher Herrschaft stehen, dann hasst er Augen. Was habe ich für ein Auge? Habe ich ein Auge, das dem Herrn wohlgefällig ist oder was der Herr hasst? Das ist eine Frage, die ich mir stellen muss. Schaue ich mit meinen Augen auf die Menschen um mich herum, überheblich und anmaßend, verurteilend? Das sind nämlich die stolzen Augen. Die Augen, die sich erheben, die sich selbst erheben. Gott hasst es, wenn wir mit Augen auf Menschen schauen, herablassend. Wenn wir sie verachten. Das hasst Gott. Gott hasst. Er hasst das Böse. Er hasst die Sünde. Und er hasst diese, er hasst tatsächlich auch Menschen, die sich der Herrschaft des Bösen unterworfen haben. Das müssen wir akzeptieren, das müssen wir hinnehmen. Bist du bereit, das anzunehmen? Ist es nicht gerechtfertigt? Jedes Mal, wenn du von jemandem so überheblich angesehen wirst, kannst du das ganz gut nachvollziehen. Es fühlt sich nämlich nicht gut an. Da ist kein Segen, da ist keine Liebe, sondern da ist Verachtung. Das ist nicht das, wozu wir geschaffen wurden. Das ist nicht, wozu unsere Augen geschaffen wurden, dass wir Menschen anschauen in Verachtung, in Herablassung, dass wir auf Menschen herabblicken, dass wir Menschen verurteilen, dass wir uns selbst erheben. In Christus Jesus sind wir geschaffen zu guten Werken, dass wir mit unseren Augen aufschauen zu Menschen, dass wir einer den anderen höher achten als uns selbst. Und das bedeutet, wenn ich alle anderen höher achte als mich selbst, dann bin ich der Kleinste. Falsche Zunge, Falschheit im Mund. Lüge. Gott hasst die Lüge. Es ist seine Seele ein Gräuel. Die Liebe beinhaltet die Liebe zur Wahrheit. Sie freut sich mit der Wahrheit, die Liebe. Du wirst Gott keine Freude machen, wenn du Lüge im Mund führst. Wenn du betrügst. Wenn du die Wahrheit verzerrst. Hier steht nämlich auch das Wort Falschheit in Vers 12. Falschheit im Mund bedeutet eigentlich Verdrehtheit. Die Wahrheit verdrehen ist auch Lüge. Die Wahrheit falsch darzustellen ist auch Lüge. So wie Adam das gemacht hat. Hast du von dem Baum gegessen? Die Frau, die du mir gegeben hast, die gab mir und dann habe ich gegessen. Ist ja keine Lüge, ist doch alles wahr. Ist doch so passiert. Ist aber eine Verdrehung der Wahrheit, denn die Wahrheit, die geistliche Wahrheit ist, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dass ich dein Sohn heiße. Das ist die Wahrheit. Das ist nicht so einfach mit der Wahrheit. Wie gesagt, es ist ja einfach mit der Wahrheit, wenn sie uns keine Probleme bereitet. Aber da, wo sie uns, mir selbst, Probleme bereitet, dann nehme ich es nicht so genau mit der Wahrheit. Dann schiebe ich das doch gerne mal so ein bisschen anders hin, damit es mich nicht ganz so hart trifft. Na? Ich kann es vielleicht nicht verhindern, dass meine Schwächen, mein Versagen zutage tritt. Aber ich kann es so darstellen, dass es nicht ganz so hart aussieht. Wir sind immer zuallererst unsere eigenen Verteidiger. Ganz automatisch. Aus unserem Fleisch heraus. Aus unserer gottfeindlichen Haltung. Aber das hasst Gott. Gott liebt aber ein aufrichtiges Bekenntnis. Gott liebt es und er ist denen nahe, die zerbrochenen Herzens sind. Und zerbrochene Herzen, die haben aufgehört, sich selbst zu rechtfertigen. Die haben aufgehört, die Wahrheit so zurechtzubiegen, dass es passt. Zerbrochene Herzen bekennen, ich habe gesündigt, ich krieg's nicht hin. Ich kann es nicht leugnen, es ist so, wie es ist. Die Sachen bei den Namen nennen, die Wahrheit sagen. Dafür hat Gott uns unseren Mund geschaffen. Hier werden noch viele andere Dinge genannt. Im ersten Teil geht es dann auch um diese Geheimnistuerei, wer zuzwinkert mit seinen Augen, ein Zeichen gibt mit seinen Füßen, ein Hinweis mit seinen Fingern, wer Verkehrtheit trägt im Herzen. Also es geht immer wieder auch um das Herz und das haben wir auch gesehen. Letztendlich fließt es aus dem Herzen heraus. Und wenn das Herz Verkehrtheit in sich trägt, dann werden auch die verschiedenen Körperteile mitarbeiten an dieser Verkehrtheit, an dieser Verdrehtheit. Zeichen geben, heimliche Zeichen geben, heimliche Absprachen. Ne? Über andere spotten und lästern dadurch, dass man vorgibt, nett und freundlich zu sein, aber hintenrum zeigt man irgendjemanden, ja, ist ja nicht ernst gemeint, ne? Den leimen wir jetzt aber. Ne? Seine Verabredungen zu haben, seine Heimlichkeiten. Gott hat uns dazu geschaffen, dass wir im Licht leben. Er hat uns unsere Körperteile gegeben, damit wir lieben und nicht damit wir zerstören. Und in allem läuft es immer wieder auf den Zank hinaus, auf den Streit. Wer freien Lauf lässt, dem Streit, das siebte von den sieben Dingen. Und das steht eigentlich nicht, wer, nicht nur wer freien Lauf lässt dem Zank, sondern wer ihn veranlasst. Streit geht von ihm aus. Lass uns mal gucken in Jakobus 4, Vers 1, was Jakobus dazu sagt, wo der Streit herkommt. Sehr beliebtes Thema zu Weihnachten, oder? Streit in der Familie. Die Familie kommt zusammen, wenn sie denn zusammenkommt. Wenn der Streit nicht schon so heftig ist, dass man gar nicht mehr zusammenkommt. Jakobus 4, Vers 1. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten, in euren Körperteilen. Eure Begierden, eure Lüste, dass es mir doch gut gehen möge, dass ich es doch gut habe, das ist mein Ziel. Und davon werde ich bestimmt. Das ist meine Lust, mein Begehren. Und das treibt meine Glieder, meine Körperteile an, so zu handeln, dass am Ende Streit entsteht. Willst du Streit verursachen jetzt zu Weihnachten? Willst du der Veranlasser für Zank sein? Ja, dann stell einfach deine Glieder, deine Körperteile unter die Herrschaft deines Fleisches. Lass dich einfach von deinen Lüsten und Begierden treiben und du wirst einen wunderbaren Streit entfachen. Keiner will das hier, oder? Natürlich wollen wir keinen Streit. Und wir sind doch Kinder des Lichts, wir sind doch vom Geist geboren, wir sind Kinder Gottes, geschaffen zu guten Werken, dass wir darin wandeln sollen. Wir wollen das nicht. Aber es ist wichtig, dass wir uns das klar machen, dass wir Körperteile haben, die arbeiten nach dem Prinzip, nach dem Herrschaftsprinzip, was in uns ist. Wenn in uns Belial herrscht, dann kommt am Ende nur Streit und Zerstörung bei raus. Wenn aber der Sohn Gottes in uns regiert, dann besteht eine gute Chance, dass unsere Körperteile eingesetzt werden können zum Guten, zur Auferbauung, zum Segen. Ich musste daran denken, dass Jesus selbst Mensch geworden ist. Ich muss an seine Körperteile denken, an seine Augen, wie er auf Menschen schaut, voller Liebe, wie er Menschen sieht, die andere nicht sehen, wie er nach Menschen sucht mit seinen Augen. Diese Frau, die da in der Menge irgendwo war, er suchte sie. Wo ist sie? Wo ist sie? Sie hat mich berührt. Sie hat meine Kraft gesucht. Ich möchte sie kennenlernen. Ich möchte Gemeinschaft mit ihr haben. Wie er mit seinem Mund so viel Heil, so viel Segen gebracht hat. Wie er die Wahrheit bekannt hat. Ja, wie er denen, die Gott entgegenstand, auch die Wahrheit ins Gesicht gesagt hat, wie er keine Menschen gefürchtet hat, wie er das weitergegeben hat, was Gott ihm gegeben hat, die Worte, die Gott ihm gegeben hat, hat er weitergegeben. Er hat sich darin nicht ergangen, eine eigene Philosophie aufzubauen und sich selbst groß zu machen. Nein, die Worte des Vaters hat er weitergegeben. Seine Füße, wie lieblich sind die Füße der Boten, die frohe Botschaft bringen, umhergewandert, hat sich aufgemacht, auf den Weg gemacht, zu den Menschen hin, zu dem Aussätzigen vor das Tor der Stadt ist er gegangen Was hat er mit seinen Händen gemacht? Er hat ihn angefasst, angerührt. Diesen kranken, dreckigen, unreinen Körper hat er angefasst mit seinen Händen, um Heil auszugießen. Und sein Herz, sein reines Herz, was sich hingegeben hat für uns. Ich sehe seinen Körper am Kreuz, ausgestreckt, die Füße durchbohrt, die Hände durchbohrt, die Seite durchbohrt, die Augen gebrochen. Und aus dem Mund kommt Segen, Vergebung, Heil. Dazu hat Gott uns geschaffen. Dazu hat er uns Hände gegeben, Füße gegeben, Augen, Mund, Ohren, Nase. Wir haben so ein schönes Lied, Kinderlied, ne? Kopf und Nase, Ohren und Bauch. Ja, manche kennen das schon hier, die sitzen hier und kennen das schon aus ihrer Kindheit. Lass uns mal Römer 6, Vers 13 aufschlagen. Römer 6, Vers 12 fangen wir an zu lesen. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorcht. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Herr, hier bin ich, hier sind meine Hände, hier sind meine Füße, hier sind meine Augen, hier sind meine Ohren, hier ist mein Herz, hier bin ich. Ich will dir ein Werkzeug sein, ein Werkzeug deiner Gerechtigkeit. Ich will, dass dein Wille geschieht in meinem Leben und dass ich gebraucht werde für andere zum Segen in dem, was du vorhast. Jetzt diese Tage, diese Weihnachten. Wisst ihr, das ist wahres Weihnachten feiern. Vergesst die ganzen Traditionen. Vergesst all diesen ganzen Klimbim. Sondern sucht zuerst das, was Gott hier uns sagt. Denn euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Euch ist heute der Retter geboren, heißt, wir brauchen einen Retter, denn wir sind solche heillosen Menschen. Unsere Glieder haben so viel Böses angerichtet. Und oft haben wir das selber nicht gesehen, weil wir uns nicht im Spiegel des Wortes Gottes betrachtet haben. Wir sehen das selber nicht, wie böse wir eigentlich sind, wie hochmütig und anmaßend, wie arrogant und selbstgerecht, wie bestimmt von unseren eigenen Begierden. Wir sehen das oft gar nicht selbst. Erst im Spiegel des Wortes Gottes wird uns das vielleicht Stück für Stück klarer. Wir brauchen einen Retter. Und das Gute ist, diesem heillosen Menschen wird gesagt, braucht ihr jetzt nicht aufzuschlagen, aber ich lese es nochmal vor, Jesaja 55, diesem gottlosen Menschen, diesem heillosen Menschen, dem Mann der Bosheit, dem Mann des Belial wird gesagt, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Das Wort Buße scheint oft so hart zu sein, so schwer zu sein. Aber es ist gar nicht schwer, Geschwister. Es geht eigentlich darum, dass wir das Heil finden. Dass wir das sein können, wozu wir eigentlich geschaffen sind. Zu Gutem, zur Liebe. Ich muss nicht mehr so verhärtet sein, sondern ich darf frei sein von diesem bösen alten Weg. Ich muss nicht fruchtleer sein, sondern ich darf fruchtbar sein. Es darf viel Gutes aus meinem Leben fließen. Ich darf befreit werden dazu, Segen zu geben, Segen auszugeben, auszugießen, zu dienen. Das ist eine wunderbare Befreiung. Buße ist Befreiung. Umkehr, dass Gott uns einen neuen Weg eröffnet, das ist eine wunderbare, frohe Botschaft. Du darfst einen neuen Weg gehen mit mir. Du musst den alten Weg ohne mich nicht mehr weitergehen. Du kannst mit mir gehen. Und das hat er uns eröffnet. Er ist der Herr. Er hat den Tod überwunden. Er hat die Sünde überwunden. Er hat die Macht des Bösen überwunden. In dieser Welt und in mir, wenn ich es denn zulasse. Wenn ich denn zulasse, dass dieses alte Wesen in mir stirbt mit Christus und dass ein neues Leben in mir anfängt. Das sagt Kolosser 3, Vers 5 bis 7. Es spricht auch von den Gliedern, von den Körperteilen. In Kolosser 3, Vers 5 steht, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Tötet nun eure Glieder. Wenn Jesus sagt auch einmal so einen krassen Satz. Er sagt, wenn dein Auge dich verführt, dann reiß es raus. Es ist besser, dass du einäugig in den Himmel kommst, als dass du mit beiden Augen in die Hölle fährst. Solche Worte lieben wir von Jesus. Die geben wir auch gerne weiter. Von unserem lieben, guten Jesus. Und das ist aber das, was Paulus hier auch meint. Tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Und es ist natürlich Quatsch, die Augen auszureißen, wenn ich einen Blick werfe auf meine Nachbarin, der von Begierde erfüllt ist. Nein, es geht darum, das zu töten, das, was in mir mein Auge missbraucht. Das Auge ist nämlich geschaffen zu Gutem. Aber es wird missbraucht von meinem Fleisch zu Bösem. Gott hat es mir gegeben zu Gutem, ich missbrauche es zu Bösem. Tötet nun eure Glieder. Das ist ein sehr aggressiver, krasser Satz, aber es ist wichtig. Tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Ja, Gott hasst das. Es ist ihm ein Greuel und deswegen kommt der Zorn Gottes über Menschen, die sich nicht davon trennen, die sich nicht davon lösen, die das nicht dazu bereit sind, es zu töten. Diese Kraft in ihnen, die Körperteile missbrauchen zum Bösen. Stattdessen sollen wir Folgendes machen. Stellt eure Körperteile, euren Körper, euer ganzes Ich. Denn Paulus sagt nicht nur, eure Glieder sollen Werkzeuge der Gerechtigkeit sein. Ihr sollt nicht nur mit euren Händen, mit eurem Mund äußerlich gute Werke tun. Nein, euch selbst sollt ihr Gott zur Verfügung stellen. In Römer 12 sagt er, dass der wohlgefällige Gottesdienst Gottes ist, dass ich meinen Leib auf den Altar als lebendiges Opfer lebe. Mein Leben, mein ganzes Sein. Ihm soll es gehören und es soll ein Instrument seiner Liebe sein. Er soll dadurch wirken. Geschwister, lasst uns diese Weihnachten unseren Körper Gott zur Verfügung stellen, Gott weihen. Es gibt einen Vers noch, damit schließe ich jetzt, 1. Korinther 6, Vers 19. Er ist insbesondere in Bezug auf die Unzucht hingemünzt. Aber in diesem ganzen Zusammenhang sehen wir, das gilt universal für alle Bereiche unseres Lebens. In 1. Korinther 6, Vers 19 sagt Paulus, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Du gehörst dir nicht selbst. Diese Hände, diese Finger sind nicht deine Finger. Sie gehören nicht dir. Diese Augen gehören nicht dir. Dieses Herz, diese Seele gehört nicht dir. Sie gehört Gott. Er hat sie geschaffen. Und, hier steht in Vers 20, denn ihr seid um einen Preis erkauft. Christus hat dich ein zweites Mal erworben, wie Peter das auch letztens hier gepredigt hat. Er hat sein Leben gegeben für deins, dass du ihm gehörst. Ganz. Vollkommen. Vollständig. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Amen.